sofortige Rücknahme der Änderung vom 14. Januar 2022 der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung und der Coronavirus-Einreiseverordnung sowie Prognostik und Therapie, der wirksame Weg gegen Covid-19. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte wechseln Sie doch zügig. Gespräche kann man auch draußen führen. Jede Debatte hat hier ihre Aufmerksamkeit verdient. Für die Aussprache ist eine Dauer von 31 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und das Wort erhält Martin Sichert für die AfD-Fraktion. Das Mikrofon müsste oben angestellt werden. Ich habe es aber auch nicht gesagt. Es war mein Fehler.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, schon vor über einem Jahr hat die Bundesregierung für 400 Millionen Euro Antikörpermedikamente gekauft, die schwere Verläufe bei Corona verhindern können. Obwohl diese Medikamente nur dann ihre Wirkung entfalten, wenn man sie kurz nach der Infektion nimmt, erhalten viele sie erst viel zu spät, wenn sie schon schwer erkrankt sind und ins Krankenhaus kommen. Bis heute werden sie Menschen verwehrt, die geimpft sind und keiner Risikogruppe angehören und die sie verlangen. Das ist ein riesiger Skandal, denn geimpft wird an nahezu jeder Straßenecke, aber Betroffenen werden wirksame Medikamente verwehrt. Gäbe es einen Test, der ab dem ersten Tag der Infektion die Schwere des Verlaufs einer Corona-Infektion prognostizieren könnte, könnte man die Medikamente zielgerichtet einsetzen. Schwere Verläufe und Todesfälle könnten so im Vorfeld verhindert werden. Sämtliche Maßnahmen wie 2G, die Spaltung der Gesellschaft durch die Impfpflicht, die massiven Grundrechtseinschränkungen, all das würde seine Grundlage mit solch einem Test verlieren. Selbst die Ängstlichsten könnten zur Normalität zurückkehren, denn Corona hätte den Schrecken verloren. Das klingt wunderbar. Das klingt wunderbar und es kommt noch besser. Solch einen Test gibt es. Die Proteomanalyse kann mittels Urintest die Schwere des Verlaufs einer Corona-Infektion ab dem ersten Tag der Infektion vorhersagen. Seit über einem Jahr ist solch ein Test in Deutschland bereits zugelassen. Seit über einem Jahr könnte er eingesetzt und mit der Nutzung des Tests und der Medikamente Corona beendet werden. Wir könnten schon wieder seit über einem Jahr in Normalität leben. Die Bundesregierung, die weiß das. Sie hat die Entwicklung dieses Tests in Auftrag gegeben und die ganzen Studien zu diesem Test finanziert. Trotzdem hat sie sich bewusst gegen den Einsatz des Tests entschieden. Anstatt alles zu unternehmen, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und Corona zu beenden, hieß es immer nur impfen, impfen, impfen. Dabei beweist Bremen als Bundesland mit der höchsten Impfquote und zugleich der höchsten Hospitalisierungsinzidenz, dass die Impfung kein Weg aus Corona ist. Zahllose Menschen mussten einen schweren Verlauf erleiden, weil die Bundesregierung bis heute bewusst auf den Einsatz des Tests verzichtet. Ihre Politik kostet Menschenleben. Es ist unfassbar, dass man solch einen Gamechanger nicht einsetzt, nur weil er nicht ins Impfkonzept passt. Und es wird allerhöchste Zeit, dass sich das ändert. Jedem Bürger, der sich infiziert, sollte solch ein Test angeboten werden. Und Medikamente sollten flächendeckend zur Verfügung gestellt werden. Verhindern wir die schweren Verläufe, bevor sie entstehen. Das ist sinnvoller und weit milder, als alle paar Monate 100% der Bevölkerung zu impfen. Statt wirksam die Gesundheit der Menschen zu schützen, wurde mit willkürlichen Maßnahmen Chaos gestiftet. Letzte Sitzungswoche haben Sie alle gegen die Stimmen der AfD eine Website dazu ermächtigt, über elementare Freiheitsrechte der Menschen zu entscheiden. Über Nacht wurde der Genesenenstatus auf 3 Monate verkürzt und mit Johnson & Johnson Geimpften der geimpften Status aberkannt. Über Nacht verloren Millionen Menschen in Deutschland elementare Freiheitsrechte. Väter durften nicht mehr bei der Geburt des Kindes dabei sein, Arbeitnehmer an 2G-Arbeitsplätzen plötzlich nicht mehr arbeiten. So geht es nicht. Meine Damen und Herren, setzen wir Tests und Medikamente ein, kehren wir wie Spanien, Schweden, Dänemark und Großbritannien zurück zu normalem Leben und sorgen wir dafür, dass nie wieder eine Website über die Bürgerrechte von Millionen Menschen in Deutschland entscheidet.
Vielen Dank. Als nächster Redner in dieser Debatte erhält das Wort Matthias David Miewes für die SPD-Fraktion. Es ist seine erste Rede im Deutschen Bundestag.
Liebe Frau Präsidentin, liebe Damen und Herren, wir haben hier einen Antrag vorliegen, der sich einreiht in eine ganze Kette von Aktivitäten, die rein gar nichts dazu beitragen, dass wir Probleme in Deutschland lösen. Ganz im Gegenteil. Sie tragen dazu bei, dass Fake News verbreitet werden, dass mehr Menschen in Deutschland erkranken und dass wir länger in dieser Pandemie feststecken, als es sein müsste. Das ist der reinste Unsinn, und deshalb lehnen wir diesen Antrag ab. Und trotzdem versuche ich immer, selbst im Schlechten, auch noch was Gutes zu finden. Und deshalb nutze ich die Gelegenheit, unser Augenmerk auf 3 Erfolgsfaktoren zu legen, die dabei helfen, gut durch die Krise zu kommen. Und diese 3 Erfolgsfaktoren sind erstens das Lernen, zweitens Dinge leichter machen und drittens Mitgefühl. Starten wir mit dem Lernen. Ich höre oft die Forderung, wir brauchen endlich einen klaren Kurs durch die Krise. Aber dieser klare Kurs wird oft mit einem starren Kurs verwechselt. Ein starrer Kurs würde bedeuten, dass wir alte Maßnahmen beibehalten, obwohl sich die Lage schon wieder komplett verändert hat. Das macht keinen Sinn, das ist hochgefährlich, und deshalb brauchen wir die Wissenschaft. Denn wir wissen Stand heute immer noch ganz viele Dinge überhaupt nicht. Und deshalb brauchen wir jederzeit die neuesten Erkenntnisse, um unser Handeln immer wieder zu hinterfragen, immer wieder neu auszurichten. Das ist super anstrengend. Das wird uns dazu bringen, immer wieder einen Kurs zu korrigieren und neu auszurichten. Aber es ist notwendig, wenn wir immer zielgerichtet und passgenau reagieren möchten. Und deshalb brauchen wir keinen starren Kurs, sondern permanentes Lernen. Zweitens, wir müssen Dinge leichter machen. Und zwar leichter machen für die Menschen, die jeden Tag für uns alle arbeiten. Und dazu gehören viele Menschen, die in der Pflege arbeiten, die bessere Arbeitsbedingungen und Löhne brauchen, aber auch eine Entlastung von Bürokratie. Es geht immer noch sehr viel Arbeitszeit drauf, um Dokumentation zu machen, um bürokratische Vorgaben zu bearbeiten. Da müssen wir zurückschneiden und wir müssen digitalisieren. Überall dort, wo es geht, Prozesse zu automatisieren, zu digitalisieren, um Menschen ihr Leben leichter zu machen, brauchen wir das. Und leichter machen bedeutet aber auch, dass wir uns die Gesundheitsämter anschauen, die Teams dort, die brauchen natürlich verlässlich genug Geld und Womanpower, sie brauchen aber auch funktionierende Software. Und zwar Software, die gut mit anderen Systemen zusammenarbeitet, die gute Schnittstellen hat und am Ende nicht Arbeit macht, sondern Arbeit spart, es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leichter macht. Leichter machen bedeutet an vielen Stellen, dass wir den Rückstand, den wir in der Digitalisierung im Gesundheitswesen aufgebaut haben, die letzten Jahre abbauen. Das wird eine harte Nuss, das wird nicht einfach gehen. Aber ich sage Ihnen, wir nehmen uns diese Herausforderung an und wir machen das Schritt für Schritt. Drittens, wir brauchen Mitgefühl. Mitgefühl, ja genau. Es hört sich vielleicht kitschig an, aber was meine ich damit? Ich meine zuerst, dass wir alle einen Schritt zurücktreten. Zurücktreten hinter die eigenen Interessen. um einen neuen Blickwinkel einzunehmen, uns in andere hineinzuversetzen, um zu verstehen, was Sorgen und Ängste sind. Und zwar Sorgen und Ängste, die uns dafür fürchten, krank zu werden, ins Krankenhaus zu müssen und zu sterben. Diese Ängste müssen wir ernst nehmen. Und wir müssen auch mitfühlen, was die vielen Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen seit fast 2 Jahren mitmachen, um bei der Bildung nicht zurückzufallen. Wir müssen mitfühlen mit denen, die jeden Tag arbeiten gehen und nicht im Homeoffice bleiben können, die für uns LKW fahren und die Regale einräumen. Wir müssen auch die im Blick haben. Und das zeigt uns, wie wichtig Mitgefühl ist und vor allem, was die Aufgabe dieses Hauses ist. Das ist nämlich nicht egoistische Eigeninteressen durchzuboxen, sondern immer die gesamte Breite der Gesellschaft im Blick zu haben und einen Weg für alle zu finden. Und deshalb sage ich, der Dreiklang aus Lernen, aus Dinge leichter machen und aus Mitgefühl drückt eine Haltung aus. Eine Haltung, mit der diese Mannschaft durch die Krise gehen will und die uns am Ende hilft in der Krise und uns stärker macht. Stärker als offene, fortschrittliche und vor allem herzliche Gesellschaft. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Vielen Dank, Herr Kollege Mieditz. Als Nächste erhält das Wort für die CDU-CSU-Fraktion die Kollegin Simone Borchardt, und es ist ihre erste Rede im Deutschen Bundestag.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, durch die Schutzmaßnahmenausnahmeverordnung vom 14.02. wurde es ermöglicht, Maßnahmen zu erlassen, welche den genesenen Status über Nacht von 6 Monaten auf 3 Monate verkürzen. Auch wurde der Impfstatus von Bürgerinnen und Bürgern, die mit dem Impfstoff Johnson & Johnson geimpft wurden, von einem Tag auf den anderen so verändert, dass sie nun als ungeimpft gelten. Ohne jegliche Information und Diskussion ist diese Veränderung eingeführt worden. Nicht mal der Gesundheitsausschuss wurde darüber informiert. Das ist eine Missachtung der parlamentarischen Gremien. Quasi über Nacht wurden im Eilverfahren Gesetze verändert, die vor allem nicht nur in unserem Land, sondern auch in der EU keinerlei Zustimmung finden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz im Gegenteil. Am vergangenen Dienstag haben sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union darauf verständigt, dass der Genesenenstatus 6 Monate gültig sein soll. Wie kann nun die Tatsache erklärt werden, dass in der EU der Genesenenstatus 6 Monate ist und in Deutschland 3 Monate, und das mit den deutschen Stimmen der Abgeordneten? All das wirft Fragen auf. All das wirft Fragen auf die wir eine Antwort verlangen. Deutschlands Regelungen führen auch mittlerweile in anderen Staaten zu Kopfschütteln. Und deshalb richte ich klare Worte an die Kolleginnen und Kollegen der Ampel. Die Umsetzung dieser Verordnung auf diese Art und Weise so durchzudrücken, ist absolut inakzeptabel. Das ist keine bürgernahe Politik. Den Bürgerinnen und Bürgern, die davon betroffen sind, muss im Rahmen dieser Veränderung ein Handlungsspielraum angeboten werden. Und Übergangsfristen für die neuen Regelungen sind hier dringend geboten. Hier muss nachgearbeitet werden, liebe Regierung. Und absolut unverständlich in diesem Zusammenhang ist die geltende Regelung für uns Bundestagsabgeordnete. Hier gilt der Genesenenstatus von 6 Monaten. Hält bei uns die Immunantwort länger? Hier einen Sonderstatus einzuräumen, ist skandalös und führt zu noch weniger Akzeptanz der Politik in der Bevölkerung. Die Bürger haben ein Recht auf vernünftige Kommunikation und Glaubwürdigkeit. Und schauen wir uns die zahlreichen Medienauftritte von unserem Gesundheitsminister Herrn Lauterbach an. Dann wird ganz deutlich, dass genug Zeit ist, mit uns ins Gespräch zu kommen. Aber er nutzt die Zeit eher, um mit den Medien ins Gespräch zu kommen. Und hier muss auch unbedingt nachkorrigiert werden. Sehr geehrter Herr Minister, und wenn Sie in Zukunft gedenken, sinnvolle Veränderungen anzustoßen, haben Sie uns an Ihrer Seite. Aber es wäre wirklich hilfreich, die Prozesse zu Ende zu denken und die Mitglieder des Gesundheitsausschusses bei diesen Entscheidungen mit einzubeziehen. Die CDU-CSU-Fraktion wird trotz all dem diesem Antrag nicht zustimmen, denn diese Rücknahme der Regelung ist für uns nicht zielführend. Wir können den Bürgerinnen und Bürgern schlecht erklären, das war jetzt alles nur ein Spaß, wir machen jetzt eine Rolle rückwärts. Wir müssen uns dann nicht wundern, dass die Menschen den Glauben an die Politik verlieren. Und sehr geehrter Herr Minister, es wäre sehr schön, wenn wir wieder mehr Wissenschaft zulassen und weniger Selbstdarstellung und Profilierung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Was ist passiert? Oh. Mal einen kleinen Moment warten. Das ist kein Problem. Ich finde, wir können uns bei dieser Gelegenheit mal bei den Saaldienern und Saaldienerinnen bedanken für all diese Sonderaufgaben, die auf sie zukommen. Also, Herr Kollege, ein so sauberes Pult hat, glaube ich, noch keiner heute bekommen. Genau, wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Und jetzt erhält das Wort für Bündnis 90 Die Grünen der Kollege Dr. Janosch Dahmen.
Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, nach dem Redebeitrag aus der Union ist vielleicht etwas Aufklärung zum Prozess des Zustandekommens der Verordnung zur Versachlichung der Diskussion hilfreich. Gemeinsam haben wir am 13.01. diesen Jahres die Corona-Ausnahmeschutzverordnung hier in diesem Haus besprochen und beschlossen. Und im Bundesrat ist sie dann einstimmig mit allen Ländern am 14.01. beschlossen worden. Bis auf eine Fraktion waren also alle Parteien mindestens über die beteiligten Landesregierungen am Zustandekommen dieser Regelung und der Konstruktion der Regel beteiligt. Also tun Sie hier nicht so, als sei vom Himmel gefallen plötzlich eine neue Regel Einzug gehalten, sondern Sie waren daran beteiligt und die Änderung der Verordnung war notwendig geworden, weil sich Bund und Länder, an denen die Union ja vielfach beteiligt ist, auf den vorangegangenen Bund-Länder-Treffen gegenseitig darauf verständigt hatten, dass dem Umstand Rechnung getragen werden soll, dass eine evidenzgeleitete Politik schnell zur Anwendung gebracht werden soll. Und das ist mit dieser Verordnung festgelegt und festgeschrieben worden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es bleibt Auftrag, die Menschen zu schützen. Das entledigt uns aber nicht, in der Kommunikation besser zu werden. Und ja, Änderungen gehören hinreichend erklärt und soweit irgend möglich auch rechtzeitig angekündigt. Aber eins muss klar bleiben dabei. medizinisch erforderliche Anpassungen zum Schutz von uns allen aufrechtzuerhalten oder anzuhalten, vielmehr, weil diese wenig populär erscheinen, das kann und darf nicht die Leitschnur von Politik sein, sondern wir müssen die Menschen schützen, wenn notwendig, auch sofort und direkt. Und das haben wir hier im konkreten Fall getan. Zum vorliegenden Antrag kann nur gesagt werden, Sie fordern von Seiten der AfD die Aufhebung der Verordnung und Streichung sämtlichen Geltungsbezug zu den Bundesbehörden wie RKI und PEI. Nun, wer Wissenschaft leugnet, wer evidenzbasierte Politik ablehnt, wer populistische Parolen wichtiger erachtet als eine verantwortungsvolle Politik, da nützt auch kein Geschrei. Der wird nicht nur den Stand der Wissenschaft in der Sache nicht kennen, sondern auch kein Interesse am Schutz der Menschen und einer besseren Gesundheitspolitik haben. Deshalb bleibt es müßig, hier einmal mehr die AfD davon zu überzeugen, dass sie in der Sache irrt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, richten wir Konzentration und Anstrengung lieber auf eine bessere Kommunikation in der Sache, Überzeugungsarbeit für wichtige Schutzregeln und vor allem natürlich die Notwendigkeit und Wirksamkeit der vorhandenen Impfstoffe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will deshalb die verbliebene Zeit nutzen, nicht über einen Antrag fernab von Wissenschaft und Fakten zu nutzen, sondern in der Sache noch einmal darauf hinzuweisen, dass es mich sehr besorgt, dass wir schwere Wochen vor uns haben, bei denen sich abzeichnet, dass nunmehr nicht nur die Neuinfektionszahlen steigen, sondern seit einigen Tagen auch die Belegungen in den Krankenhäusern, auch die Neuaufnahmen auf Intensivstationen wieder zunehmen. Und wir davon ausgehen müssen, dass diese Entwicklung in den kommenden Wochen anhält oder sogar noch zunimmt. Die offensichtliche Ursache für diese Entwicklung ist ein Virus, das uns seit 2 Jahren in Atem hält, und eine zu niedrige Impfquote, um die wir uns kümmern müssen. Und ich bin deshalb sehr dankbar, dass wir gestern hier in diesem Hause eine sehr besondere, eine gründliche Debatte darüber geführt haben, welche unterschiedlichen Freiheitsdimensionen im Kontext einer Impfpflicht zu betrachten sind, welche Schutzbedürfnisse zu berücksichtigen sind. Und ich bin davon überzeugt, dass eine Impfpflicht die beste Option ist, wie wir schnell aus dieser Pandemie herausfinden und wie wir vor allem verhindern, dass wir einen neuerlichen Pandemiewinter erleben mit vielen Erkrankten oder gar Toten. Deshalb werbe ich mit vielen Kollegen für den Antrag.
Erlauben Sie noch, bevor Sie den Schlusssatz machen, eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion?
Nein, danke. Ich glaube, das trägt zur Aufklärung in der Sache nicht bei. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen allen. Werben wir für die Impfung, werben wir für Schutz, werben wir für eine evidenz- und wissenschaftsbasierte Politik.
Dann erteile ich das Wort dem Kollegen Hilse für eine Kurzintervention.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Kurzintervention zulassen. Wir haben gestern über die Impfpflicht gesprochen. Sie haben es gerade erwähnt, das stimmt. Die Kanzlerin, der Sie also 16 Jahre zugejubelt haben, hat immer wieder betont, vom Ende her zu denken. Jetzt möchte ich, dass Sie auch vom Ende her denken. Mein geschätzter Kollege, oder nicht mein geschätzter, ein Kollege, den ich schätze, der also zu diesen Ausnahmen gehört, ist Herr Gregor Gysi. Er hat in einer Talkshow angemerkt, dass es eine sogenannte Beugehaft gäbe, wenn man das Bußgeld nicht bezahlt. Steht in § 96 Ordnungswidrigkeiten Gesetz, und dort heißt es Erzwingungshaft. Und im § 96 Absatz 3 steht drin bis zu 3 Monate. Jetzt frage ich Sie, wenn Millionen nicht geimpft sind, wenn Millionen ein Bußgeld bekommen, wenn Millionen eine Erzwingungshaft angeordnet wird für Millionen, wo bitte möchten Sie diese Millionen unterbringen? Ich möchte, dass Sie bis zum Ende denken. Möchten Sie provisorische Haftanstalten oder Lager einrichten? Das ist keine Polemik. Es ist einfach so, es ist einfach, dass ich Sie daran erinnere, denken Sie vom Ende her. Denken Sie vom Ende her. Ich möchte an Ihr Gewissen appellieren, vom Ende her zu denken, was möchten Sie mit den Millionen machen, für die eine Erzwingungshaft angeordnet wird?
Ja, ich glaube, die Frage ist angekommen. Ich wiederhole nur, Sie müssen gar nicht so laut schreien. Wir hören das wirklich gut.
Entschuldigung, ich bin einfach emotional.
Herr Kollege Dr. Dahm, Sie wollen sicher antworten?
Ja, sehr geehrte Präsidentin, Herr Kollege, ich kann Ihnen nur erwidern, ich glaube, es ist der Sache nicht angemessen, angesichts vieler tausend Tote, die wir in diesem Land in den letzten zwei Jahren Pandemie erlebt haben, schreiend von der Tribüne falsche Fakten zu verbreiten, sondern unser gemeinsamer Auftrag kann doch nur sein, für eine Impfung zu werben, die nachweislich schützt, die Leid und Tod verhindert. Und einer sehr ausgewogenen und besonnenen Debatte am gestrigen Tage will ich an dieser Stelle nichts hinzufügen und uns einfach nur an die demokratischen Fraktionen des Hauses den Appell richten, dass wir gemeinsam nach guten Lösungen suchen. Geschrei und Wissenschaftsleugnung hilft uns da sicherlich nicht weiter.
Vielen Dank. Dann fahren wir fort in der Debatte. Als nächstes erhält das Wort für die Fraktion Die Linke Ateş Gülpınar.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich merke, Sie können den Namen von mir besser aussprechen als ich selbst. Sehr geehrte Damen und Herren, vorweg, wenn hier Leute den Namen Gregor Gysi nicht nur den Namen in den Mund nehmen würden, sondern auch verstehen würden, was er sagt, würden Sie nicht da oben sitzen. Der rechte Unsinn wird nicht immer gleich offensichtlich. Manchmal versteckt er sich. Manchmal wird er aber dann auch sehr, sehr sichtbar in den Widersprüchen. Beispiel heute der Antrag der AfD, Prognostik und Therapie, der wirksame Weg gegen Covid-19. Die AfD, die Impfungen auch mal als experimentelle Gentherapie bezeichnet, obwohl zigfache Forschung und milliardenfache Praxis dagegen sprechen, hat nun in den Tiefen des Internets eine Seite gefunden, die ein Testverfahren erwähnt. Die Internetseite ist nicht gänzlich aktuell, erhebt auch nicht den Anspruch danach. Zum Beispiel findet sich unter Aktuelles zu Corona noch der Hinweis, dass Menschen sich wohl nicht mehrfach mit dem Virus anstecken können. Aber darauf aufbauend will die AfD nicht abschließend auf ihre Sinnhaftigkeit geprüften Tests sofort flächendeckend einsetzen. Als Basis für die Anwendung von Medikamenten, die natürlich auch Nebenwirkungen haben, die der AfD hier aber völlig egal sind, dieselbe die AfD, die, wenn es passt, pseudokritisch von Big Pharma schwätzt und die Ängste vor Impfnebenwirkungen schürt. Ihre Tests kosten 850 Euro. Bei 100.000 positiven Tests täglich, eher unteres Niveau bei ihrer parallel geführten Durchleuchtungsstrategie, wären das 85 Millionen Euro am Tag, im Monat über 2,5 Milliarden Euro. Sie reden von Big Pharma, Sie geben sich als Menschenretter, was für ein Hohn. Solange Sie Ängste schüren können, sind Ihnen Menschenleben und Nebenwirkungen völlig egal. Und manchmal merkt man eben auch, dass die AfD auch von der Pharmaindustrie Geldspenden bezieht und die Rechten sich nie gegen das Kapital stellen würden. Wir hoffen, dass neue Testmöglichkeiten und Medikamente Teil einer Strategie gegen Covid werden, gemeinsam mit Impfung und Prävention, um Menschen zu retten und nicht um Ängste zu schüren. Sehr geehrte Damen und Herren,
kommen Sie bitte zum Schluss.
Ich komme zum Ende. Sehr geehrte Damen und Herren, schauen Sie genauer hin. Manchmal steckt der braune Teufel eben im Detail. Dankeschön.
Es wird ja doch noch ein bisschen lebhaft hier. Ich lasse übrigens Zwischenfragen nur dann nicht zu, wenn schon die Redezeit abgelaufen ist. Nur das zur Klärung. Als nächstes erhält das Wort für die FDP-Fraktion die Kollegin Christina Aschenberg-Dugnus.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde mich jetzt nicht hierher stellen und verkünden und erklären, dass bei der Verkürzung des genesenen Statuses alles optimal gelaufen ist. Denn viele Genesene waren von der Entscheidung, den Status zu verkürzen, überrascht. Und ja, die Kommunikation hätte besser sein müssen. Und die Fortschrittskoalition benennt das auch, meine Damen und Herren. Und wir sorgen dafür, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Darauf können Sie sich verlassen. Wir haben mit der Schutzmaßnahme-Ausnahmeverordnung dafür gesorgt, dass Anpassungen nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen erfolgen. Und Frau Kollegin von der CDU, ich kann mich erinnern, Sie haben dem auch so zugestimmt. Anpassungen sind in Zeiten von Virusvarianten auch notwendig. Denn nur so kann den dynamischen Geschehnissen der Pandemie auch Rechnung getragen werden. Das hat uns nicht zuletzt die Omikron-Variante sehr verdeutlicht. Denn Aufgabe der Politik ist es doch, nach wissenschaftlichen Kriterien zu gewährleisten, wie lange ein Immunschutz vorhanden ist oder wie man zum Beispiel Quarantänezeiten verkürzen kann. Das Robert-Koch-Institut kam nach Auswertung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dem Schluss, dass sich die Reinfektionszeiten der einzelnen Varianten unterscheiden. Bei Delta beträgt die Reinfektionszeit 6 Monate. Das heißt konkret, dass Personen, die sich mit dem Delta-Virus infiziert haben, sich nach 6 Monaten wieder infizieren können. Durch die dynamische Entwicklung von Omikron als jetzt bei uns vorherrschende Variante musste die wissenschaftliche Einschätzung angepasst werden. Denn bei Omikron legen die Studien nahe, dass die Reinfektionszeit im Gegensatz zu Delta 3 Monate beträgt.
Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion?
Nein, jetzt nicht. Mit der Entscheidung, den genesenen Status zu verkürzen, hat das Robert-Koch-Institut allerdings für Irritationen gesorgt. Und ich sage hier ganz deutlich, in Zukunft werden wir als Koalition dafür sorgen und darauf achten, dass wissenschaftliche Entscheidungen transparent, verständlich und auch rechtzeitig vermittelt werden, meine Damen und Herren. Ja, und bei den jetzigen Infektionszahlen erlauben auch kein Experimentieren. Das Vorgehen der Fortschrittskoalition orientiert sich mit der Ausnahmeschutzverordnung an evidenzbasierten wissenschaftlichen Kriterien. Es wird hier in dem vorliegenden Antrag so getan, als wenn irgendeine Stelle diese Entscheidung aus politischen Gründen getroffen hätte. Das ist natürlich absoluter Unsinn. Wissenschaft orientiert sich nicht an politischen Vorgaben, meine Damen und Herren. Und noch ein Satz zu Europa. Eine einheitliche Regelung innerhalb Europas ist selbstverständlich wünschenswert. Deswegen begrüße ich es auch, dass das Bundesministerium für Gesundheit darauf hinwirkt, einen einheitlichen Genesenenstatus auf europäischer Ebene umzusetzen. Und noch ein Punkt, den ich hier ganz klar sagen möchte. Es kann nicht sein, dass der Genesenenstatus für die Bevölkerung 3 Monate beträgt und für den Deutschen Bundestag 6 Monate. Sonderregelung hier für uns darf es nicht geben, meine Damen und Herren. Ich möchte noch auf eine Frage eingehen, die mir in den letzten Tagen oft gestellt wurde. Was ist mit den Menschen, die den Genesenenstatus aufgrund der Verkürzung verlieren? Nun, die Betroffenen können sich mit nur einer einzelnen Impfdosis ihren Impfschutz wiederherstellen. Sie gelten also ab Tag ihrer Impfung als vollständig geimpft. Und dass sie nur eine Impfdosis benötigen, beruht ebenfalls auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, meine Damen und Herren. Und ich bin dankbar, dass wir hierfür ausreichend Impfstoff und auch ausreichend Impftermine zur Verfügung haben. Unser Ziel bleibt der Gesundheitsschutz der Bevölkerung, und zwar nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft. Dafür werden wir weiter arbeiten. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes erhält das Wort für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Stefan Pilsinger.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, stellen Sie sich einmal vor, das Bundesverkehrsministerium entscheidet plötzlich kurzfristig auf dem Verordnungswege, dass Führerscheine ab sofort nur noch 3 Jahre gültig sind, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Personen, die ihren Führerschein vorher erworben haben, müssen dann einen Auffrischungskurs machen, um die Fahrerlaubnis erneut zu erhalten. Diese Entscheidung veröffentlicht das dem Verkehrsministerium nachgeordnete Kraftfahrtbundesamt über Nacht als Aktualisierung auf seiner Homepage, während das Bundesverkehrsministerium öffentlich schweigt. Millionen Autofahrer dürften am nächsten Tag nicht mehr ansteuern. Absurde Geschichte. So ähnlich verhält es sich leider in der Realität bei der kürzlich verfügten Verkürzung des Genesenenstatus. Von besser 6 auf nur 3 Monate. Über Nacht hat das dem Bundesgesundheitsministerium nachgeordnete Robert-Koch-Institut auf seiner Homepage bekannt gegeben. das Datum der Abnahme des positiven Tests höchstens 90 Tage zurückliegen darf, während das Datum der Abnahme des positiven Tests mindestens 28 Tage zurücklegen muss. Faktisch wurde der Genesenenstatus damit auf nur 2 Monate verkürzt. Millionen von Menschen in Deutschland, die mehr als 3 Monate infiziert gewesen waren, hatten von heute auf morgen das Problem, nicht mehr den 2G-Regeln zu entsprechen und somit keinen Zutritt mehr zum Beispiel in den Einzelhandel oder in die Gastronomie zu haben. Und der sonst nicht gerade medienscheu Bundesgesundheitsminister schweigt dazu. Keine Pressekonferenz, keine Infos, nicht mal eine Verlautbarung bei Markus Lanz. Meine Damen und Herren, das ist schlicht ein kommunikatives Desaster. Bis heute bleibt uns Minister Lauterbach eine klare, stringente und wissenschaftsbasierte Erklärung schuldig, wie dies zu seiner Entscheidung gekommen ist. Das wäre allerdings seine Aufgabe als verantwortliches Regierungsmitglied und nicht die Aufgabe der Wissenschaftler vom RKI oder Paul-Ehrlich-Institut, die nun mal kein politisches Mandat haben, sondern dem Ministerium fachlich zuarbeiten. Zwar liegen wissenschaftliche Erkenntnisse vor, wonach der Schutz von Genesenen nach 90 Tagen nachlässt. Diese Frist erscheint mir aber sehr knapp bemessen, zumal einige Nachbarländer deutlich davon abweichen. So gilt etwa in Österreich weiterhin ein Genesenenstatus von 6 Monaten, in der Schweiz sogar von 365 Tagen. Das geht mir einfach so nicht ein. Jetzt haben sich die EU-Mitgliedstaaten darauf geeinigt, dass in der EU einheitlich gelten soll, dass Genesene eine 6-monatige Reisefreiheit ohne Einschränkung haben sollen. Und Deutschland meint, hier einen Sonderweg gehen zu müssen, stimmt in 6 Monaten in Brüssel aber trotzdem gleichzeitig gut zu. Das ist keine stringente Politik, Herr Minister. Der Virologe Dr. Hendrik Streeck, auch im Expertenrat der Bundesregierung, sagte kürzlich sehr zutreffend, wir müssen wirklich aufpassen, dass die Entscheidungen auf fundiertem Wissen basieren und nicht willkürlich getroffen werden. Recht hat er damit. Fundamental wichtig ist, dass unbequeme, aber notwendige Entscheidungen von den Verantwortungsträgern der Politik ordentlich erklärt werden. Das ist in diesem Fall überhaupt nicht geschehen. So geht das einfach nicht, Herr Minister. Sehr geehrte Kollegen der AfD, wenn Sie jetzt meinen, deswegen stimmen wir als Union Ihrem Antrag zu, dann irren Sie sich gewaltig. Es wäre fahrlässig und verantwortungslos, die gesamten Schutzmaßnahmen, Ausnahmeverordnung aufzuheben, wie Sie das wollen. Sie stellen diesen Antrag aber nicht nur, weil Sie in weiten Teilen Ihrer Fraktion die Corona-Pandemie leugnen oder verharmlosen, sondern auch ganz eigennützig, weil nämlich nicht wenige Ihrer ungeimpften, aber genesenen Fraktionsmitglieder nun ihren Status verloren haben. Das ist sehr durchsichtig und bestimmt kein Grund, die Gesundheit der Bevölkerung aufs Spiel zu setzen. Insofern lehnen wir Ihren Antrag klar ab. Lassen Sie sich auch endlich impfen. Seien Sie einmal ein Vorbild für die Bevölkerung und hören Sie auf, Angst und Unwahrheiten auch über wissenschaftlich fundierte Entscheidungen zu treffen. Vielen Dank.
Erlauben Sie... Ja,
geht nicht. Ja, ist vorbei.
Vielen Dank, Herr Kollege. Damit kommen wir zur letzten Rednerin in dieser Debatte. Und das ist die Kollegin Tina Rudolph, und es ist ihre erste Rede im Deutschen Bundestag.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind in einer entscheidenden Phase der Pandemie. Wir haben es heute in der Hand, mit jeder unserer Entscheidungen dafür zu sorgen, dass wir gut durch die aktuelle Pandemiewelle kommen und mittelfristig mit einer breiten Grundimmunisierung in eine endemische Lage übergehen. Und nach wie vor gilt, wir müssen die Infektionslage detailliert beobachten. Wir müssen weiterhin, so gut es geht, auf der Grundlage von fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen Entscheidungen treffen. Das bedeutet, dass Vorgaben sich ändern können und manchmal schnell ändern müssen. Und manchmal passiert das zu schnell, als dass es im Leben der Menschen gut ankommt. Ich verstehe alle, die gerade sagen, dass es schwer ist, schwer da durchzusehen und schwer den Überblick zu behalten. Und trotzdem gilt, wenn beispielsweise der Genesenenstatus verkürzt wird oder sich Einreisebestimmungen ändern, dann passiert das nicht, um jemandem absichtlich das Leben schwer zu machen. Das passiert, weil nach aktuellen Erkenntnissen der Immunschutz nach einer durchgemachten Delta-Infektion gegenüber der Omikron-Variante eben nicht ausreichend besteht. Und hier ist es ein Unterschied. Ob man darauf hinweist, dass die Kommunikation besser hätte laufen sollen oder ob man die Ausrichtung von Entscheidungen an wissenschaftlicher Evidenz an sich kritisiert, so wie Sie das mit Ihrem Antrag tun. Das oberste Ziel muss es sein, die Bevölkerung zu schützen. Präventiv, so gut es geht, um vermeidbares Leid auch wirklich zu verhindern. Wir stehen gegenüber denjenigen in Verantwortung, die aus anderen Gründen außer der Covid-19-Erkrankung eine intensivmedizinische Behandlung brauchen. Herzinfarkte und Schlaganfälle bleiben ja leider trotzdem nicht aus. Und auch denjenigen gegenüber, die gerade dringende medizinische Eingriffe verschieben müssen. Das kann und darf kein Dauerzustand sein. Auch denen gegenüber, die das gesellschaftliche Rückgrat in dieser Pandemie sind. Viele Beschäftigte im Gesundheitswesen. Sie gehen für uns an ihre eigenen Grenzen und das schon im dritten Jahr der Pandemie. Wir werden diese Zeit als Gesellschaft gemeinsam bewältigen. Wir werden uns noch mehr anstrengen, Zusammenhänge und Entscheidungen besser zu erklären, Menschen besser zu erreichen und für mehr Vertrauen in evidenzbasierte Maßnahmen zu werben. Das ist aber etwas anderes als das, was Sie mit Ihrem Antrag machen, mit dem Sie den Eindruck erwecken, dass es für die Covid-19-Pandemie eine einfache medizinische Lösung gäbe, die die Impfung, das ist ja wohl der Subtext, ersetzen könnte. Und das ist schlichtweg falsch. Der gemeinsame Bundesausschuss hat in einer Stellungnahme bereits im Jahr 2021 bezüglich des von Ihnen geforderten Verfahrens festgestellt, dass die Datenlage keine ausreichende Grundlage dafür bietet, die Proteomanalyse zur Prognose eines schweren Krankheitsverlaufs von Covid-19 flächendeckend anzuwenden. Und hier möchte ich auch noch mal auf eine gewisse Ironie hinweisen. Bei den Impfstoffen halten Sie den Mythos aufrecht, dass es trotz millionenfacher Anwendung keine ausreichende Evidenz und Sicherheit gäbe. Und bei diesem Verfahren, zu dem man mit Mühe eine sehr dünne Studienlage findet, die die Anwendung eben nicht hinreichend nahelegt, sind Sie für die sofortige und flächendeckende Implementierung. Und jetzt frage ich mich wirklich, wie passt das zusammen? Wie wollen Sie den Menschen diesen Widerspruch erklären und wie verantworten Sie es, dass Sie damit falsche Hoffnungen wecken? Mit solchen Strohhalmen und Ablenkungsmanövern kommen wir nicht aus der Pandemie. Und ich möchte mich nicht im nächsten Herbst zum dritten Mal fragen lassen, warum wir nochmal mit Ansage in den nächsten Pandemiewinter hineinrauschen. Warum wir nochmal den Beschäftigten im Gesundheitswesen sagen, dass sie diesen Ausnahmezustand nur noch einmal durchhalten müssen. Wir müssen alles tun, um das zu verhindern. Dazu gehört auch, dass wir die globale Solidarität ernst nehmen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Menschen, insbesondere in vielen ärmeren Ländern, nicht vor einer Covid-Erkrankung schützen können. Einerseits ist es eine Frage der Verantwortung diesen Menschen gegenüber, die darauf angewiesen sind, dass wir Impfstoffe, Produktionswissen und Ressourcen mit ihnen teilen. Und andererseits sollte es im Angesicht zukünftiger Mutationen auch in unserem eigenen Interesse sein, die globalen Bemühungen zur Beendigung der Pandemie zu intensivieren. Bitte lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir bald wieder dahin zurückkommen, dass wir alle das, was uns im Leben wichtig ist, ohne Einschränkungen und Ängste tun können. Dafür lohnt sich jede Debatte und jede Anstrengung. Danke.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 511 mit dem Titel Sofortige Rücknahme der Änderung vom 14. Januar 2022 der Covid-19-Schutzmaßnahmen, Ausnahmenverordnung und der Coronavirus-Einreiseverordnung. Wer stimmt für diesen Antrag? Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das sind alle übrigen Fraktionen. Enthaltung gibt es entsprechend keine. Damit ist der Antrag abgelehnt. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Tagesordnungspunkt 15c. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 510 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich komme jetzt zurück zu Tagesordnungspunkt 7a und 7b, Protokoll über den Antrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP, Beschluss des Deutschen Bundestages gemäß Artikel 115 Absatz 2, Satz 6 und 7 des Grundgesetzes. Abgegebene Drucksache 20505. Abgegebene Stimmkarten 677. Mit Ja haben gestimmt 387, mit Nein haben gestimmt 290. Der Antrag ist mit der erforderlichen Mehrheit angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021. Der Haushaltsausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksachen 400, 401 und 530 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 300 und 351 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das ist niemand. Es gibt gerade eine gewisse Verwirrung, merke ich.
Nachtragshaushalt 2021.
Ja, das habe ich alles vorgelesen, ne? Also der Nachtragshaushalt 2021. Soll ich noch irgendwas nochmal vorlesen? Naja, wir wollen ja eine ordentliche Abstimmung. Ich lese jetzt zumindest den Teil. Also, der Haushaltsausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksachen 400, 401 und 530 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 300 und 351 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Naja, jetzt haben wir es. Das ist die SPD, Bündnis 90, die Grünen und die FDP. Wer stimmt dagegen? Das ist die Linke, CDU, CSU und AfD. Enthaltung entsprechend keine. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Die Fraktion der CDU, CSU hat namentliche Abstimmung verlangt. Die Abstimmung erfolgt in der Westlobby und auf der Tribüne. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung 30 Minuten Zeit. Bitte gehen Sie nicht alle gleichzeitig zur Abstimmung. Die Schriftführerinnen und Schriftführer bitte ich, die vorgesetzten Plätze einzunehmen. Sind die Uhren besetzt? Ja? Ich höre, sie sind besetzt. Ich eröffne die namentliche Abstimmung über die Beschlussempfehlung. Das Ende der namentlichen Abstimmung wird rechtzeitig bekannt gegeben, also ungefähr gegen 18.44 Uhr.
Achso, ja, genau.
Weitere Abstimmungen zu diesem Tagesordnungspunkt werden wir nach Tagesordnungspunkt 16 durchführen. Sie sollten zuhören. So, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9. Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel 20 Jahre Guantanamo, Gefangenenlager umgehend schließen. Für die Aussprache ist